SRF 2 Kultur.
Bewusstsein in der Moderne, Mikrofon Angelika Schett. Wie nehmen wir Risiken wahr? Angefangen bei unserer Gesundheit, unserer Furcht vor Krebs und Schadstoffen in der Luft und in Lebensmitteln, bis hin zu den globalen Risiken, zu denen etwa der Klimawandel gehört. Können Statistiken helfen? Wissen die Experten wirklich immer besser Bescheid als wir? Und wie können wir risikomündig werden? Dazu spreche ich mit Ortwin Renn, Professor für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart. Ortwin Renn, als international anerkannter Risikoforscher, sind Sie ein risikofreudiger Mensch oder eher so risikovermeidend oder einfach so ein unauffälliger Durchschnitt?
Also ich glaube nicht, dass ich Durchschnitt bin, einfach deshalb, weil man sich so intensiv mit Risiken beschäftigt hat. Für mich ist einfach die Maxime, risikobewusster einzugehen. Also dort, wo ich den Eindruck habe, da lohnt es sich, dann mache ich es auch. Und dort, wo ich sage, das ist reine Nachlässigkeit, dann tue ich es nicht. Denn ich weiß, gerade Nachlässigkeit ist etwas, was das Risiko erheblich erhöht, ohne dass man irgendeinen Nutzen damit verbindet.
Viele Menschen haben ja heute das Gefühl, wir lebten in einer unglaublich risikoreichen Zeit. Das kann anfangen bei Gewalt, das kann anfangen bei Lebensmitteln, die nicht okay sind. Und das geht bis hin zu der Krebsgefährdung, für die man auch diverse Dinge auch von außen verantwortlich macht. Dieses Gefühl, in einer so riskanten Zeit zu leben, teilen Sie ja nicht.
Nein, das teile ich nicht. Einfach deshalb, wenn wir uns tatsächlich die statistischen Zahlen ansehen, ist das Risiko insgesamt für uns, damit meine ich alle Bewohner der OECD-Länder, gesunken. Gesunken allein deshalb, weil unsere Lebenserwartung steigt. Also wenn wir Risiko jetzt mal im Extremen nehmen, nämlich das Todesfallrisiko, aber bei Krankheiten sieht es genauso aus, können wir einfach feststellen, wir leben immer sicherer, immer gesünder und auch immer ungefährlicher. Das ist sicherlich überraschend für viele, aber die statistischen Zahlen sind da ganz eindeutig. Da gibt es auch überhaupt keinen Interpretationsspielraum.
Nun, Ortwin Renn, sind Sie ja gerade auch bei der Statistik jemand, der auch Fragezeichen macht. Also, wenn die Statistik zum Beispiel zeigt, dass in einer bestimmten Region, in der, nehmen wir mal das Beispiel, elektromagnetische Strahlung von Handymasten ausgeht und da erkranken auch besonders viele Menschen an Krebs. Das wäre ja eine sogenannte Korrelation und wir würden noch sehr schnell denken, das liegt an den Handymasten. Und da sind Sie ja auch nicht so ganz dabei.
Nein, also Korrelationen und Kausalität sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich, wenn etwas kausal miteinander verbunden ist, müssen sie korreliert sein, aber nicht alles, was korreliert ist, ist kausal verbunden. Das schönste Beispiel davon ist, wir haben eine hohe Korrelation zwischen der Zahl der Störche und der Geburten. Dennoch würden wahrscheinlich wenige behaupten, dass die Zahl der Störche kausal mit der Zahl der Geburten verbunden ist. Dahinter steht eine Drittvariable, nämlich das ländliche Leben. Und im ländlichen Leben fühlen sich die Störche sehr wohl. Und die Frauen gebären halt mehr Kinder, weil mehr Platz ist und weil die Tradition das in ländlichen Gebieten erfordert. Das heißt, die Störche haben damit gar nichts zu tun, sondern es gibt eine Drittvariable, die beides beeinflusst. Und das haben wir bei vielen Krebserkrankungen auch, dass es zwar theoretisch möglich ist, beispielsweise durch ein erhöhtes Ausmaß an elektromagnetischer Strahlung auch Krebs zu bekommen. Aber dort, wo wir eine sehr starke Handystrahlung haben, haben wir meistens auch eine hochindustrialisierte Gegend. Wir haben sehr viel mehr Stress in der Bevölkerung. Und dann kann es durchaus sein, dass beides miteinander korreliert, ohne dass es kausal miteinander verbunden ist.
Sagen Sie das mal Menschen, die sich jetzt vor diesen Dingen fürchten. Sie werden uns ja auch oft so angedient, dass es irgendwie nach da muss man sich vorfürchten, klingt. Sie zitieren ja in Ihrem Buch das Risikoparadox auch Ulrich Beck, der mit seinem Buch Die Risikogesellschaft ja sehr viel Furore machte, schon vor Jahrzehnten, kann man sagen. Und der sagt, wenn jemand ein Risiko als real erlebt, dann ist es auch real. Was sagen Sie dazu?
Also psychologisch ist das völlig richtig. Also es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo ich vor einer bestimmten Sache besondere Angst habe, passiert es häufig, dass ich dann auch entweder erkranke oder aber, dass ich genau diese Gefahr überall sehe. Dahinter steht aber nicht so sehr die objektive Verteilung des Risikos, als dass ich dann mich entweder psychosomatisch darauf einstelle, also genau die Symptome bekomme, die ich glaube bekommen zu müssen, oder aber, dass ich ihm auf diese Gefahrsituation so fixiert bin, dass ich sie überall sehe. Dieser psychologische Mechanismus ist sehr gut bekannt. Er ist eben ein Blickfenster, mit dem wir die Wirklichkeit betrachten und ist immer limitiert nach rechts und nach links. Und Darauf, wo wir besonders viel Wert legen, das nehmen wir dann aus besonders häufig wahr.
Also wenn ich mich konkret auch vor etwas fürchte, kann mich die Statistik nicht zwingend beruhigen. Und das ist ja auch nicht nur falsch, weil die Statistik ja auch nicht alle Risiken abdeckt, wie Sie ja auch konstatieren.
Absolut. Ich meine, Statistik kann immer nur typische Werte anteilen, also für den Normalmensch in Anführungszeichen. Und keiner ist ein Normalmensch. Nichtsdestotrotz ist eine wichtige Orientierung, wenn ich sage, es gibt Gefahren, die sind extrem unwahrscheinlich, es gibt welche, die sind sehr wahrscheinlich, dann macht es natürlich rational Sinn, sich vor denen zunächst zu schützen, die eher wahrscheinlich sind, denn mit denen habe ich eher zu tun. Aber auch die sehr unwahrscheinlichen Risiken treffen irgendjemanden. Das ist wie bei der Lotterie, einer gewinnt. Und es wird immer einer sein, der gewinnt. Das heißt also, es gibt jemand, der eben auch bei unwahrscheinlichen Ereignissen dann das entsprechende Große loszieht oder umgekehrt bei negativen Ereignissen dann der entsprechende Pechvogel ist. Dennoch macht es Sinn, sich natürlich erst stärker auf die Risiken zu konzentrieren, die sehr viele Menschen im Schnitt heimsuchen werden, als diejenigen, die ganz wenige heimsuchen. Es sei denn, ich weiß aus meiner eigenen Lebensumwelt, dass für mich ein besonders unwahrscheinliches Risiko eher zutrifft. Aber das ist eher selten der Fall.
Bleiben wir noch mal kurz bei der Krebserkrankung. Da gibt es ja so zwei Ebenen. Die eine ist, da wird das Individuum beauftragt, bestimmte Dinge nicht zu tun, wie Rauchen, Trinken und dafür Bewegung und so etwas zu beherzigen. Und es gibt eben die andere Ebene, dass man diese Risikofaktoren von außen verantwortlich macht, die wir auch oft gar nicht so mitbekommen. Mhm. Also nehmen wir an, jetzt mal nach Tschernobyl war ja auch die Angst. Mhm. Jetzt könnten wir viel mehr an Krebs erkranken. Und zwar wir auch hier, nicht jetzt die, die wirklich unmittelbar da waren. Und dann gab es ja auch so leicht obskure Geschichten, dass Politiker öffentlich Salat aßen oder Wasser tranken. Mhm. Da sah man ja auch eine insgesamte Hilflosigkeit, also nicht nur von den Normalsterblichen, sondern auch von Politikern und auch Experten.
Also es ist richtig und es ist eben die Schwierigkeit in der gesamten Statistik, dass wir die einzelnen Ursachen, wenn sie gemeinsam auftreten, nicht völlig losgelöst voneinander analysieren können. Das macht die Sache sehr schwierig und alle Abschätzungen, die wir dort machen, sind auch immer mit Unsicherheiten behaftet, auch manchmal mit Interpretationsspielräumen. Nichtsdestotrotz ist die Evidenz, also die wissenschaftliche Beweiskraft dafür, dass unser eigenes Verhalten sehr viel stärker auf Krebsereignisse hinorientiert ist als alles Strukturelle, also alles das, was von außen kommt, sehr überzeugend. Und man kann im Prinzip sagen, das schwankt ein bisschen in der Breite, aber wenn wir die vier großen, ich sag mal, Krebskiller nehmen, das ist Übergewicht, das ist falsche Ernährung, das ist Bewegungsarmut und Rauchen, Trinken etwas geringer Maß, aber auch mit dabei, also wären es fünf. Diese machen ungefähr 2/3 der unterschiedlichen Streubreiten der Krebserzeugungen auf. Das ist zunächst mal doch ein sehr wichtiger und entscheidender Wert. Natürlich ist es so, dass wir zunächst einmal rein genetisch eher mehr oder weniger geneigt sind, später einmal Krebs zu bekommen. Dagegen können wir leider ganz wenig machen, zumindest heute noch nicht. Aber das, was sozusagen an Streubreite möglich ist, ob wir es später oder früher kriegen, ist zu etwa 70-80% von unserem eigenen Verhalten mit abhängig. Dann kommen all die anderen Faktoren mit ins Spiel, also die Umwelteinflüsse oder die Einflüsse, die wir durch externe Faktoren, Strahlung oder anderes haben. Von daher ist, glaube ich, diese Relation zunächst einmal wichtig, weil sie in der Wahrnehmung häufig genau gegenteilig gesehen wird.
Und da sind wir bei einem Stichwort Wahrnehmung. Die Risikowahrnehmung ist für Sie ja ein sehr zentrales Thema in dem Buch Risikoparadox. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Ihnen im Büro in Stuttgart draußen so die Autos vorbeirauschen höre, denke ich natürlich an die Verkehrstoten im Vergleich zu Flugzeugtoten. Unsere Wahrnehmung ist ja so, wenn ein Flugzeug abstürzt, nehmen wir viel mehr die 200 Toten wahr, als zum Beispiel die Verkehrstoten, die in einem Jahr zu betrauern sind. Menschlich verständlich. Aber das spielt ja sich etwas ab, was uns hier und da auch in die Irre führt.
Also eines der sogenannten Heurismen, das sind also Dinge, wie wir aus Informationen Rückschlüsse ziehen. Das nennt man in der Psychologie Heurismen. Und die sind nicht immer der objektiven Wirklichkeit angenähert. Und eines dieser Heurismen ist, dass wenn viele Ereignisse auf einen Tag fallen, also auf einmal zusammenfallen, nehmen wir das als wesentlich kritischer wahr, als wenn diese Todesfälle oder andere negative Fälle sich gestreut über das ganze Jahr ereignen. Wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, in Deutschland haben wir knapp 5000 Verkehrstoten, die würden alle an einem Tag, sagen wir heute, stattfinden, würden wir wahrscheinlich morgen nicht mehr Auto fahren.
Sie unterscheiden ja auch zwischen dem Risikobewusstsein der sogenannten ersten Moderne und der zweiten Moderne oder Risikowahrnehmung. Sie sagen ja, in der ersten Moderne, da war man ganz fortschrittsorientiert und ging munter voran. Und heute sind wir, ich sage sehr verkürzt, eigentlich nur noch verunsichert. Und das macht auch Risiko ängstlicher. Wann hat diese zweite Moderne für Sie begonnen?
Eine Jahreszahl kann man schlecht festmachen, weil es natürlich ein schleichender Prozess ist. Aber im Prinzip fängt das, ich würde mal sagen, mit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts an, wo die Grundbedürfnisse, zumindest die ökonomischen, gestillt sind, wo wir auch merken, dass die Nebenfolgen unserer Handlungen ein Ausmaß erreicht haben, dass sie manchmal die Hauptfolgen überlagern können. Das ist genau das, was Ulrich Beck ja in seinem Buch dann auch sehr schön nachgewiesen hat. Und in dieser Verunsicherung, dass wir nämlich die Nebenfolgen nicht mehr übersehen können und die teilweise größer sind als die Hauptfolgen, ist einer der Gründe dafür, dass wir den naiven Fortschrittsglauben verloren haben, durchaus auch zu Recht, denn es gibt diese Nebenfolgen durchaus. Gleichzeitig führt die Verunsicherung aber auch dazu, dass wir häufig Dinge, die mit relativ geringen Risiken verbunden sind, überbewerten und dadurch vielleicht auch zu Handlungen neigen, die insgesamt das Lebensrisiko sogar erhöhen, weil wir versuchen, kleinen Risiken auszuweichen.
Können Sie das an einem Beispiel sagen, also Hauptnebenfolgen und Kleinrisiken?
Ein Beispiel, das ich auch in einem Buch erwähne, ist das Beispiel mit der Kombinationsimpfung von Kindern. Dort gab es einen Arzt, der behauptete, dass man davon Autismus bekommen könnte. Das ist einmal in 20.000 Fällen tatsächlich der Fall. Und daraufhin haben die englischen Mütter gesagt, auf keinen Fall die Impfung. Und dann sind die Zahlen der Diphtheriefälle und anderer Kinderkrankheiten enorm gestiegen. Es gab Todesfälle, mehr als normal. Und damit wird deutlich, das Risiko, was man vermeiden will, ist wesentlich kleiner gewesen als das, was man durch diese Vermeidung eigentlich sich hat aufbürden lassen.
Wenn wir noch mal kurz bei dieser sogenannten zweiten Moderne bleiben, es ist aber auch sehr schwer, sich zurechtzufinden.
Das sind zwei wesentliche Gründe. Das eine liegt darin, dass in der Tat wir bei der Abschätzung der Nebenfolgen, sei es beim Essen oder bei irgendwas anderem, nicht mehr auf so sicherem Terrain sind wie in der ersten Moderne zu sagen, also wenn wir das tun, wird alles besser. Das ging relativ einfach. Jetzt wird es komplexer und diese Komplexität führt auch dazu, dass eben mehrere Interpretationen parallel möglich sind. Und das ist häufig eine Überforderung auch des modernen Menschen. Er hat immer gerne klare Antworten. Die gibt es aber für viele Fragen nicht, sondern es gibt halt dann nur Wahrscheinlichkeitsaussagen und damit umzugehen ist schwer.
Kontext zum Thema Risikobewusstsein in der Moderne. Ich bin im Gespräch mit dem Risikoforscher Ortwin Renn. Wenn die meisten Menschen Risiken über- oder unterschätzen, etwa eben im Bereich der gesundheitlichen Risiken, so gibt es ja da noch ganz andere Gründe. Wir haben ja schon besprochen, womit das so zu tun haben kann. Aber es gibt ja auch noch so innere Gründe, die etwas mit der Art zu tun haben, wie wir wahrnehmen, wie wir Unangenehmes wahrnehmen und wie wir auch mit möglichen Gefahren umgehen.
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von psychologischen Mechanismen, die uns es erleichtern, mit komplexen Situationen zurechtzukommen. Davon sind einige außerordentlich hilfreich, denn ansonsten könnten wir ja im Prinzip überhaupt nicht leben. Wenn wir alle fürs und wider immer abwägen würden, kämen wir gar nicht mehr aus dem Bett raus. Also von daher ist es sehr wichtig, dass wir auch Verkürzungen haben, um solche Urteile zu fällen. Und eines der wichtigen Anliegen ist, den Menschen zu zeigen, wie diese Verkürzungen funktionieren und dann man selber ein Stück weit Bewusstsein dafür bekommt, dass diese Verkürzungen da sind und dass sie manchmal sehr lehrreich und wichtig sind, aber manchmal eben auch einen wirklich in die Irre führen.
Früher Hexenverbrennung, da hat man ja auch gefunden, wenn wir die verbrennen, dann sind wir ein bestimmtes Risiko los. Und so ganz über diesen Stand hinweg sind wir auch heute noch nicht, auch wenn wir keine Hexen mehr verbrennen.
Richtig, also da kommen wir wieder zurück zum Thema Korrelation und Kausalität. Wir haben auch oft gewisse Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppierungen oder gegenüber bestimmten Technologien oder gegenüber bestimmten Substanzen. Und wenn wir irgendwo Anerkennung dafür finden, dass die gefährlich sein sollen, dann gräbt sich das tief in unser Herz ein. Und dann sind wir davon nicht mehr wegzubekommen. Und je geringer die Evidenz ist, desto größer ist der Glaube. Das kennen wir aus vielen anderen Kontexten. Und so kann es dann sein, dass wir uns vor Erdstrahlen fürchten oder für bestimmte elektromagnetische Wellen in der Luft oder der Fluch des Pharaos über uns hängt oder sonst etwas anderes. Und natürlich, gerade weil die Streubreite des Zufälligen so weit ist, findet man immer einen Beleg dafür, für alles Absurde, was auf dieser Welt passiert. Irgendeinem wird es schlecht gehen, wenn er beispielsweise das Buch über den Pharao gelesen hat. Und wenn ich alle die Leute sammle, denen es danach schlecht gegangen ist, dann habe ich eine Art von Beweisführung. Nur alle denjenigen, die es nicht schlecht gegangen ist, die kommen natürlich nicht vor. Diese Möglichkeit, dass wir immer das suchen, was eigentlich das schon belegt, was wir vorhin geglaubt haben, macht es oft schwierig, dann auch in der Kommunikation zueinander zu treten, weil diejenigen, die davon überzeugt sind, glauben, sie hätten Millionen Beweise dafür, dass es stimmt.
Es gibt ja noch eine andere Risikogeschichte, nämlich die der sozialen Ungleichheit, von der Sie ja auch sprechen. Es gibt diese globalen Risiken, denen wir uns ja auch nicht mehr so ohne weiteres entziehen können, mit denen wir ja auch permanent konfrontiert werden. Also wir müssen ja immer ziemlich viel im Auge behalten. Ausgehend jetzt mal von der Klimageschichte hin, dass die Erde immer mehr Menschen aushalten muss, was auch schwierig ist. Aber nicht in unseren Breitengraden, sondern da, wo es den Menschen sowieso schon nicht so besonders gut geht. Das sind ja wirklich auch so Großgeschichten, die einen ja umtreiben können.
Ganz klar. Also es gibt auf der einen Seite eine ganze Reihe von Risiken, wo ich sagen würde, die sind harmloser, als wir glauben. Pestizidrückstände in Lebensmittel oder aber Konservierungsmittel in Lebensmittel. Also es gibt eine ganze Reihe von diesen Dingen, die unbedingt nicht gesund sind, aber die uns nicht krank machen. Und wo du ja sehr viel Wert drauf legen, ja, und da auch sehr viel Energie reinsetzen, aber eigentlich für uns, für unsere Lebenserhaltung und auch für unsere Gesundheit eher marginal sind. Und es gibt andere Dinge, da merken wir die Veränderungen noch nicht so richtig, aber wenn sie kommen würden in der vollen Breite, würden sie uns extrem belasten und würden natürlich auch entsprechende Veränderungen und auch wirkliche Gefahren bringen. Sie hatten den Klimawandel erwähnt, das ist eine davon. Ein anderer Punkt, den Sie auch erwähnt hatten, ist die Frage globale Ungleichheit, die dann eben dann auch zu entsprechenden sozialen Zerwürfnissen und Aufruhr und Ähnliches führen kann. Es sind ökonomische Verknüpfungen, die wir gerade erlebt haben in der Finanzkrise, die dann plötzlich zusammenfallen können. Ja, wir nennen die sogenannten systemischen Risiken, also es sind Risiken, die das ganze System in Frage stellen.
Kann einen ja auch ein bisschen umknallen, wenn man sich das dann so bewusst macht.
Richtig, das ist auch ein Sinn davon, auch dass wir als Risikoforscher sagen müssen, Leute, starrt nicht so sehr auf den Schadstoff der Woche, sondern seht zu, wir haben hier eine Entwicklung, die dazu führt, dass unsere Gesellschaft zum großen Teil immer verwundbarer wird gegenüber bestimmten Gefahren, sei es Umweltgefahren, sei es eben auch Globalisierungsgefahren. Und da lohnt es sich wirklich auch Energie reinzustecken, selbst wenn im Moment noch niemand tot umfällt. Aber das sind Dinge, die akkumulieren sich über die Zeit und wir haben ja jetzt, erleben wir teilweise schon, war jetzt gerade in den letzten Wochen in Afrika, wo das noch deutlicher wird, wo der Klimawandel wirklich an den Sub-Sahara-Seiten schon erkennbar zu mehr Hungersnöten, zu größerer Armut geführt hat. Und wo man sagen muss, das ist zwar schleichend, aber das, was dann hinterher an Schaden kommt, ist nicht vergleichbar mit dem, wofür wir uns normalerweise fürchten.
Ein Stichwort sind da natürlich auch die Medien. Sie machen da überhaupt kein Medienbashing in Ihrem Buch. Aber natürlich stellen Medien auch ganz bestimmte Risiken besonders heraus und andere nicht. Die wissen auch, warum sie das so machen. Und ich fand nur interessant, dass Sie schrieben, dass Sie schon mal erlebt haben, dass Sie zu einem Risiko befragt wurden. Und weil Sie es da nicht so dramatisch beantworten konnten, da wollte man mit Ihnen gar nicht mehr so gerne sprechen.
Die Medienlandschaft hat sich ja in unseren Ländern, Schweiz und Deutschland und vielen anderen auch, geändert. Viele Redaktionen haben heute sogenannte outgesourcete Journalisten, die Storys liefern müssen und nur dann Geld kriegen, wenn sie eine gute Story haben. Und wenn das dann nicht ist und wenn es die Sache dann doch zu differenziert ist, dann hat man kein Interesse mehr. Und das hat natürlich sehr häufig zur Folge, dass dann nur das, was eigentlich sensationell ist, dann in die Medien kommt. Und zum Zweiten, dass alles wie eine Ja-Nein-Antwort erscheint. Entweder ist es sicher oder es ist unsicher oder gefährlich oder ungefährlich. Und leider Gottes ist die Wirklichkeit nicht so. Diese Art von Schwarz-Weiß-Malerei ist ein Problem, weil wir, und das passt dann wieder zur zweiten Moderne, nicht mehr wirklich die Befähigung haben, die Risiken aus eigener Anschauung richtig einschätzen zu können. Früher war das was anderes, wenn alle in der Landwirtschaft tätig waren, war klar, was die Risiken und was die Gefahren waren. Da konnte die Presse sagen, was man wollte, man hatte eigene Anschauung. heute, ob da wirklich BSE eine Gefahr für einen ist oder nicht. Ich kann das nicht schmecken, nicht hören, nicht riechen. Ich bin immer darauf angewiesen, dass jemand Drittes mir sagt, das ist gefährlich. Und dann kann natürlich jeder Dritte es sehr unterschiedlich darlegen und ich habe keine Möglichkeit, es nachzuprüfen.
Hinzu kommt ja auch, wer ist für mich glaubwürdig? Rechtsradikale finden, die Ausländer sind ein Risiko für uns, für unser Wohlergehen. Dann werden die auch nur solche Informationen sich zu Gemüte führen und solche Experten für sich hören wollen, die das bestätigen. Und andere wieder ihre. Also jede Gruppe sucht sich ja ihre Leute, ihre glaubwürdigen Leute. Und überdies wird sie auch nicht unheimlich scharf darauf sein, die anderen Argumente überhaupt nur anzuhören. Und da gibt es auch in der Sozialpsychologie ein ganz wichtiges Gesetz, nämlich das der kognitiven Dissonanz.
Ja, das ist ein ungeheuer wichtiger und auch zentraler Mechanismus, wie wir mit Konflikten umgehen, nämlich, dass wir die Seite, die wir als besonders richtig, gut oder moralisch ansehen, einen höheren Stellenwert unserer Wahrnehmung bekommt als die andere Seite. Das ist psychologisch auch durchaus verständlich, hat aber den großen Nachteil, vor allem in einer Gesellschaft, die differenzielle Informationen bereitwillig zur Verfügung stellt, dass wir plötzlich in unterschiedlichen Universen leben. Für den Rechtsradikalen ist die Welt ganz eindeutig so. Wenn er Google aufmacht, dann findet er, dass alle Ausländer nur Unheil bringen. Wenn er seine Zeitschriften liest, ist es so. Er seine Freunde, wen wir es natürlich sagen, den hat er schon so ausgewählt. Das heißt, für ihn ist die Welt so. Und für den anderen, der genau das Gegenteil hat, der sagt, ich sehe überhaupt keine Evidenz dafür. Im Gegenteil, alle meine Freunde und viele davon sind Ausländer und das ist wunderbar. Die tragen zum Bruttosozialprodukt bei. Also je nachdem, auf welcher Seite ich stehe, sehe ich die Welt sehr selektiv. Das war immer schon so. Nur in früher war es so, da gab es vielleicht eine oder zwei Tageszeitungen und ich kam im Prinzip nicht dran vorbei, auch die andere Seite mal zu lesen. Habe ich zwar darüber geärgert, aber ich wusste, die gibt's und irgendwo, wenn die dann doch ein Stück weit immer näher an mich herantritt, muss ich dann auch mal die Gegenevidenz zumindest wahrnehmen. Ob ich sie dann glaube, ist eine andere Frage. Heute, durch die Spezialisierung der Medien, auch durch die Spezialisierung vor allem des Internets, kann ich diese parallele Welt, in der ich lebe, so weit aufrechterhalten, dass ich mich gar nicht um die anderen Welten mehr kümmern muss. Und da ist eben die Gefahr der Fundamentalisierung sehr viel größer, weil ich mich völlig in eine bestimmte Lebenshaltung eintauchen kann und dort auch nicht mehr mit anderen Dingen konfrontiert werde. Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Bildungsauftrag, das sicherzustellen, dass diese Art von Einseitigkeit, dass ich rechts und links nichts mehr anderes wahrnehme, das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und dagegen müssen wir auch was unternehmen.
Das ist ja noch interessant, dass eigentlich wir alle das, wovon wir überzeugt sind, versuchen aufrechtzuerhalten. Und wenn da was anderes dazwischen kommt, dann machen wir das irgendwie weg. Wir haben unsere Journale. Als Wissenschaftler werden Sie auch nicht jeden gleich schätzen und so weiter. Das ist ja, Sie sagten schon, etwas absolut Menschliches. Aber um in Ihrem Sinn risikomündig zu werden, müsste man das ja mehr im Bewusstsein haben. Also aushalten können, dass möglicherweise etwas stimmen kann, was mir wehtut und meine bisherigen Überzeugungen in Frage stellt. Ist das ein frommer Wunsch? Kann man das von Menschen so verlangen?
Man kann das nur bis zu gewissen Grade verlangen. Also irgendwo sind ja auch die eigenen Überzeugungen, ein Stück weit die eigene Biografie, die eigene Identität. Und ich kann natürlich nicht meine Identität dauernd sozusagen verändern, nur deshalb, weil plötzlich andere Evidenzen auftauchen. Gleichzeitig aber glaube ich, dass dem Moment, wo Menschen sich bewusst sind, dass sie das tun, dass sie vielleicht dann auch, wenn sie zumindest das beherzigen, sagen, vielleicht bin ich hier Opfer meiner eigenen Wahrnehmung geworden. Vielleicht gucke ich doch noch mal woanders nach. Ich kann ja immer noch bei meiner Meinung bleiben, aber wenn ich merke, ich bekomme etwas verwirrt, was ganz genau das trifft, was ich immer schon gedacht habe, dann sollte ich besonders vorsichtig sein und dann mal nach dem Gegenteil suchen. Ich kann halt immer noch sagen, das Gegenteil überzeugt mich nicht. Aber es gar nicht wahrzunehmen, ist, glaube ich, der erste Schritt eben zu einer solchen fundamentalen Geisteshaltung.
Wir haben jetzt so über die Risiken gesprochen, die uns umgeben und wie wir die wahrnehmen und so weiter. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, dass hier auch Menschen manchmal ganz gern ein Risiko eingehen, also die Chancen und die Nachteile abwägen schon, aber dabei, wenn sie es dann geschafft haben, auch sehr glücklich sind, wenn sie es dann geschafft haben. Da ist also auch eine große Gratifikation, mit einem Risiko selber klargekommen zu sein. Was ist das für ein Glück?
Also das ist ein Glück, das sogar biologisch ein Stück weit vorprogrammiert ist. Also der Mensch, der die Savanne aufbrach, sozusagen aus dem Urwald, musste natürlich irgendwo sehr schnell lernen, auch kollektiv lernen, wie man mit Gefahren umgeht. Und eine erfolgreiche Gefahrenabwehr musste dann auch entsprechend, ich sage mal, hormonell belohnt werden. Das wissen wir heute, wie das biologisch alles abläuft. Und das erfüllt den Menschen mit Glück. Das sind also die sogenannten Glückshormone, wie man sie populistisch nennt. Und die haben natürlich eine wichtige Funktion, weil sie eben Menschen gezeigt haben, aha, jetzt habe ich gesehen, wie ich mit so einer Gefahr umgehen kann und damit kann ich das beim nächsten Mal auch wieder anwenden. In unserer modernen Gesellschaft ist es natürlich zweischneidig, weil vielfach das, was ich sagen wir, einmal als positiv erlebt habe, nicht unbedingt beim nächsten Mal auch passieren muss. Das andere ist aber, dass wir in einer relativ reizarmen und letztendlich risikoarmen Welt leben und dass wir von nun an versuchen, um dieses Glücksgefühl zu haben, künstliche Risiken einzugehen, die im Prinzip für unseren Lebensunterhalt oder für unser Lebensstil als solches gar nicht notwendig wäre. Extremsportarten wie Bungee-Jumping sind Zeichen davon, dass wir eben diesen Thrill, also diese Möglichkeit, ein Risiko erfolgreich beendet zu haben, erstmal Herzklopfen zu haben, hinterher das Gefühl zu haben, ich habe es geschafft. Dafür haben wir zu wenig Gelegenheiten und die schaffen wir jetzt künstlich. Diese Gefühle sozusagen sich dann mit einem solchen Risiko positiv im Sinne der Beherrschung durchgesetzt zu haben, die bietet das moderne Leben relativ wenig und deshalb schaffen wir es künstlich.
Wir schaffen es künstlich und Sie bemerken ja auch, dass wir in unseren Breitengraden ganz viel Mord und Totschlag im Fernsehen sehen zur Unterhaltung. Das ist also eine Form auch, dass man da was durchspielen kann. Gleichzeitig aber produziert das auch das Gefühl, wir leben in einer Zeit voller Gewalt. Zweischneidig irgendwie.
Ja, also es gibt auf der einen Seite auch den Rausch, nicht nur den Rausch der Gewalt, den wir ja in vielen Kinofilmen ja auch kennen. Es gibt eben auch den Rausch der Angst und vor allem die Angst überwunden zu haben. Dazu muss ich natürlich erstmal Angst erzeugen. Und da gibt es alle möglichen Mutproben und andere Dinge, die ja genau solche Situationen erschaffen. Aber auch, dass ich Situationen dramatisiere, um dann hinterher zu zeigen, wie gut ich darüber weggekommen bin. Das tun wir bei allen Urlaubserlebnissen, dass der Hai 10 Meter nahe, also wirklich war. Ja, der war vielleicht 2 Kilometer weg. Und schon ist jetzt dann die Dramatisierung da. Dort, wo der Hai wirklich 10 Meter nahe ist, würde man nicht dramatisieren. Und es ist sehr interessant, dass zum Beispiel Katastrophenfilme in den Ländern, wo viele Katastrophen stattfinden, keine hohe Attraktivität haben.
Nun plädieren Sie ja für die Risikowahrnehmungsgesellschaft im Gegensatz zur schon erwähnten Risikogesellschaft, die ja so in aller Munde jetzt lange, lange Zeit war. Können Sie mal sagen, worum es Ihnen da geht?
Also mir geht es darum, deutlich zu machen, dass unser Verhalten sehr viel stärker von der Wahrnehmung abhängt als von der realen Verteilung von Gefahren und Risiken. Und dass diese Wahrnehmung einen Großteil unserer zweiten Moderne ausmacht, weil vieles dem, was real passiert, nicht mehr den eigenen Sinnen zugänglich ist. Also alles, was wir an Wirklichkeit erleben, ist nicht mehr durch unsere eigenen Sinne gegangen, sondern im Wesentlichen kommuniziert durch Dritte. Wir müssen uns mit der Wahrnehmung auseinandersetzen. Nur zu sagen, wie die Statistik ist und welche Risiken nun wirklich da sind, reicht nicht aus. Das kann morgen wieder anders sein. Aber ich glaube, für einen risikomündigen Bürger oder eine risikomündige Bürgerin ist es ganz wichtig, die eigenen Wahrnehmungsmuster zu erkennen, um dadurch einen gewissen Abstand auch zur eigenen Psychologie zu bekommen, letztlich auch eigene Souveränität gegenüber den Mechanismen des eigenen Unbewussten und anderer Formen intuitiver Wahrnehmung zu erhalten.
Danke, Ortwin Renn, der Risikoforscher, Autor und Professor für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart, war mein Gesprächspartner in Kontext zum Thema Risikobewusstsein in der Moderne. Sie hörten eine Sendung von Angelika Schett. Und hier noch die Angaben zum Buch, das übrigens erst im Oktober erscheinen wird. Ortwin Renn, das Risikoparadox, und es erscheint im Fischer Verlag. Das Risiko wird uns auch morgen in Kontext weiter beschäftigen, dann mit dem Thema Bewältigung von Risiken. Wer sich für den gesamten Risikoschwerpunkt interessiert, kann dies auch tun auf der Website von sf2kultur.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.